30 Minutes Left.
Prost.
Prost, Arne. Herzlich willkommen zu Folge 99.
99. Da, 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 da.
Von 30 Minutes Left. Und wir trinken heute Thumbs Up. Das ist ein koffeiniertes, das ist ein Carbonated Water Beverage. Mit contains Caffeine.
Es ist Cola.
Ja, schmeckt wie Cola. Ein bisschen. Es ist auch von der Hindusen
von
Coca-Cola
was?
Beverage Private Limited.
Hindustan.
Also
Coca-Cola, ja.
Coca-Cola Indien.
Genau.
Es beinhaltet 2,35 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Also eher nicht so viel. Jedenfalls nach dem, was ich im Internet da erfahren konnte.
Ist auch spannend, was da alles drin ist. Contains no fruit.
Ja.
Und in Anführungszeichen contains caffeine.
Ja. Das weist ja schon darauf hin, dass es ein bisschen wahrscheinlich eher geringe Mengen sind.
Globally, Coca-Cola offers more than 3,300 ways to refresh, relax and enjoy. Live positively. Naja.
Ja.
Cheers. Ist halt so ein dicker Daumen drauf. Nicht so ein, also er hebt sich sehr angenehm von dem Facebook-Daumen ab.
Er ist rot, nicht blau.
Genau. Ich finde es gar nicht so schlecht.
Nö,
also ist halt Cola irgendwie, ne?
Ich habe auch noch was anderes für dich hier zum Probieren, Anne.
Da bin ich ja sehr neugierig drauf. Du hast nämlich irgendwas zusammen gemischt.
Genau. Ich gebe dir auch nur ein bisschen hier. Es ist eine Spirituose. Die hat kein Koffein tatsächlich.
Mhm.
Aber
wir haben das ja früher häufiger gemacht, ne, dass wir auch Spirituosen verzehrt haben.
Genau, können wir wieder machen.
Könnten wir mal.
Das ist ein Premium-Wodka mit 40% Volumenalkohol. Aber nicht pur. Ich trinke eigentlich gar nicht so viel Wodka. Ich habe den, der stand hier nach einer Party rum.
Riecht ein bisschen fleischig.
Genau, weil ich bin auf die Idee gekommen, was ist besser als Wodka? Natürlich Wodka mit Bacon-Geschmack.
Weil alles mit Bacon-Geschmack besser ist.
Prost. Sag mal, was du davon hältst. Ich erzähle in der Zwischenzeit, wie ich es gemacht habe. Ich habe Bacon gebraten. Und den habe ich dann für 3 Monate ungefähr.
Das ist voll geil.
Ja, ne? Habe ich für 3 Monate.
Das ist richtig geil.
In Wodka eingelegt. In so einem großen 1 Liter Wegglas.
Sah voll eklig aus,
muss ich sagen. Sah voll eklig aus. Das Fett ist da schön rumgeschwommen und so.
Aber jetzt hast du es ja geklärt, scheinbar.
Genau, ich habe das Ganze durch so einen Kaffeefilter gegossen. Nicht durch die Kaffeemaschine, sondern nur durch den Filter.
Mhm.
Wie Oma das früher gemacht hat, wenn sie Kaffee aufgebrüht hat. Ne? So mit so einem heißen Wasser in einem Kaffeefilter direkt bei der Tasse.
Nur ohne heiß.
Nur ohne heißes Wasser und ohne Tasse, sondern ich weiß gar nicht, wohin ich das gemacht habe.
Irgendwo in ein Gefäß.
Genau.
Es gibt ja überhaupt nur 3 Arten von Gegenständen. Hatte ich das schon mal erwähnt? Erzähl ich gleich.
Auf jeden Fall habe ich das dann durchgefiltert. Der Kaffeefilter war hinterher auch sehr eklig. An den Bacon, bevor jemand fragt, habe ich nichts gegessen. Aber jetzt habe ich Wodka, der nach Bacon schmeckt.
Das ist voll cool, ja. Sämtliche Geräte, also sämtliche Dinge, die man hat, also die man benutzt, so alles, was als Gegenstand gilt, lässt sich in eine von 3 Kategorien einteilen, nämlich
Ding, nee, Nupsi und
Gefäße, Geräte und Apparate. Das ist meine These.
Was ist mein Pullover?
Dein Pullover ist ein Gefäß.
Beim Schuh hätte ich es gelten lassen. Mein Pullover hat zu viele Löcher, dass ich da was reintun könnte.
Nee, du tust ja dich rein. Es ist also ein Gefäß.
Okay.
Gefäße, Geräte, Apparate. Eine Tüte ist ein Gefäß. Ein Computer ist ein Apparat. Kamera ist ein Apparat. Fernseher ist ein Apparat, natürlich.
Eine Sonnenbrille.
Eine Sonnenbrille ist ein Gerät.
Das ist ein Verdunklungsapparat. Was ist der Unterschied zwischen einem Apparat und einem
Gerät? Ein Apparat tut selbstständig Dinge und ein Gerät ist ein Werkzeug, was du benutzen musst. Und ein Gefäß ist klar, da ist halt irgendwas drin.
Mhm.
Ein Haus ist ein Gefäß.
Ein Blatt Papier.
Ein Blatt Papier ist ein Gerät.
Was ist hier so ein Lebkuchenherz?
Ach stimmt, Nahrungsmittel habe ich überhaupt nicht. Nee, Nahrungsmittel zählen auch nicht dazu. Also die sind ja nicht bei Gegenständen quasi mit drin.
Ich würde sagen schon.
Na, dann ist es ein Gerät.
ein Hungervernichtungsgerät. Okay, Arne.
Ja.
Das kommen wir mal wieder zu anderen Themen, mit denen du dich auskennst.
Ja, wir reden einfach mal über andere Dinge. Was wollen wir denn mal? Das nächste auf der Liste? Wir könnten über das nächste auf der Liste reden.
Könnten wir.
Mach mal.
Mach mal. Das hast du aufgeschrieben.
Bei was? Warte mal, wie heißt das Ding? Netflix in Deutschland?
Nintendo? News Magazin? Zelda Spezial?
Nee. Ja, du hast eine alte Liste. Vielleicht nimmst du mal die neuere.
Okay, ich habe eine alte Liste. Okay, nee. Dann reden wir über Netflix.
Das ist voll bescheuert, dass diese iOS-Apps das nämlich nicht quasi live updaten, sondern immer nur dann, wenn man es öffnet. Das ist ein bisschen bedauerlich.
Okay, keine Ahnung.
Wir arbeiten mit Google Drive übrigens.
Ja, also dann reden wir über Netflix. Und zwar, ich benutze ja Netflix hier auf meinem Apple TV mit einem US-Account und mit so einem kleinen DNS. Das ist kein Hack, aber ich habe halt einen anderen DNS-Server eingetragen, damit Netflix glaubt, ich wäre in den USA, damit ich es überhaupt gucken kann. Mhm. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass Netflix wohl, ich glaube, Ende des Jahres nach Deutschland kommen soll.
Interessant.
Finde ich sehr gut. Ist natürlich stellt sich dann heraus, also erstmal Netflix ist sehr gut, finde ich.
Was macht Netflix gut?
Netflix macht Streaming.
Videostreaming. Ja, nenne ich mal, klar. Das ist halt einer dieser Streaming-Anbieter, wo du irgendwie Fernsehen, genau. Filme und Serien und so gucken kannst.
Du kannst halt viele Filme bekommst du, neuere Sachen, auch ältere Sachen. Serien.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist Netflix der einzige Laden, der quasi kein Fernsehsender ist, aber trotzdem Fernsehserien produziert.
Nein. Amazon produziert inzwischen auch.
Na gut, okay, aber damit haben sie sich lange Zeit hervorgetan, ja, oder?
Genau.
Ich weiß nicht, was sie gemacht haben.
House of Cards haben sie halt produziert und das ist ja auch eine sehr gute Serie.
Kevin Spacey.
Genau. Und was Netflix für mich halt einen Vorteil hat im Gegensatz zu Love-Film oder was ist da sonst, Nextdome oder was ist da sonst
Watch so
ever. Whatever, ist, dass du halt alles im Originalton hast, weil es halt ein englischer Anbieter ist oder ein amerikanischer Anbieter ist.
Klar. Das wird aber wahrscheinlich nicht mehr passieren, wenn es nach Deutschland kommt.
Das denke ich auch nicht. Aber auf jeden Fall finde ich es eine gute Neuigkeit, weil mehr Vielfalt ist mehr besser.
Richtig.
Ja.
Ich habe jetzt gerade gelesen, dass Netflix seinen Preis von $8 auf $10 anheben wird.
Ja, bezahle ich, kein Problem. Ich bezahle das ja tatsächlich auch mit iTunes-Gutscheinkarten.
Mhm. Das heißt, du sparst 25%.
Ja, je nachdem. 10%, weil in den USA kriegst du halt ein bisschen,
okay,
bisschen nicht so gute Angebote wie in Deutschland.
Mhm.
Und durch den Dollarkurs ist es natürlich auch relativ günstig für uns.
Ja, ja, das ist richtig. Ja, ich habe ja jetzt 3 Monate WatchEver getestet. Mein Test-Account ist jetzt quasi ausgelaufen und ich habe es noch nicht verlängert, weil ich gemerkt habe, das ist zwar nett, das zu haben, aber ich brauche es auch nicht so richtig, weil es gibt genug andere Serien, die ich auch gucken kann. Mhm. Und weiß ich nicht. Irgendwann, wenn ich mal das Gefühl habe, ich müsste mal wieder irgendwas gucken, was ich nicht... also ich habe mal eine... Moment, wie formuliere ich das? Wenn ich mal irgendwann eine Durststrecke überbrücken will, dann würde ich wieder zu Watch Ever gehen, aber bis dahin, glaube ich, brauche ich es auch nicht.
Okay. Es gibt ja noch hier jetzt von Amazon Prime Video, was ja jetzt beim Prime mit drin ist,
mhm,
habe ich tatsächlich auch noch nicht getestet. Das kann ich, glaube ich, mit meiner PlayStation empfangen. Auf dem Fernseher.
Mhm.
Und zurzeit habe ich das auch noch mit drin. Ich habe dann meinen Prime ja gekündigt.
Ich auch, ja.
Mal sehen. Vielleicht ist das ja auch ganz gut. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass die nicht so viel Originalsachen drin haben. Und wenn, dann muss man die schwerer suchen. Also die sind dann irgendwie zweimal drin, wenn wir... Da steht einmal dann Terminator, Tag der Abrechnung und einmal Terminator, Tag der Abrechnung, Originalton oder so.
Okay.
Die musst du halt erstmal finden dann.
Ja. Wenn du denn gerade mal Bock hast, Terminator, Tag der Abrechnung zu sehen.
Genau. Ja, auf jeden Fall Netflix in Deutschland. Ich glaube, das wird sehr gut. Immer gucken, ich hoffe.
Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es mehr Konkurrenz gibt,
weil
mehr Konkurrenz macht die Dienste besser fertig. Also ja. WatchEver zum Beispiel reizt mich durchaus. Die haben jetzt gerade Dexter Staffel 1 bis 6. Die sechste habe ich noch nicht gesehen. Und die haben Clone Wars, was ich auch komplett noch nicht gesehen habe.
Star Wars.
Genau, Star Wars, Clone Wars. Aber wie gesagt, bislang habe ich...
Ich meine, irgendwas habe ich... War das auch Watch Ever, was ich mal ausgetestet habe? Irgendwas hatte ich getestet.
Kann gut sein.
Ich weiß nicht mehr. Auch nur so einen Testmonat und dann nicht wieder. Keine Ahnung.
Naja. Apropos Star Wars. Ich habe vor den diesjährigen May the Force, den Star Wars Tag, den 4. Mai, zu feiern. Zum einen ist es immer ein Geburtstag von einer Freundin von mir.
Es ist nächste Woche Sonntag, ne?
Genau. Und die wird den dieses Jahr im Kino begehen. Und ich gehe mit, weil da nämlich Episode 4 bis 6 läuft an dem Tag. Am Stück quasi.
Mhm.
Da freue ich mich schon sehr drauf. Und am Tag vorher werde ich Episode 1 bis 3 gucken. Auch da freue ich mich sehr drauf. Weil, auch
im Kino?
Auch im Kino, im gleichen Kino. Weil hier in Hamburg übrigens, ne, wer mich da treffen will, kann das gerne tun. Im UCI Othmarschen läuft es. Gibt auch noch Plätze, also wenn ihr da hinkommen wollt.
Das ist ja von dir ganz schön weit weg.
Ja, das macht ja nichts. Ich bin ja mobil. Ich fahre sowieso überall mit dem Auto hin, von daher, was soll's. Ja, und da freue ich mich halt sehr drauf.
Ist Originalton, hast du gehört?
Nee, ist ja. Deutsch. Okay. Deswegen habe ich dich auch nicht gefragt, ob du mit willst, weil ich genau weiß, dass du sowas nicht gucken würdest. Also Episode 1 bis 3 auf Deutsch im Kino mit dir kann ich mir überhaupt nicht lustig vorstellen.
Ja, es gibt ja drei Star Wars Filme.
Ich habe mich allerdings, ich freue mich da deswegen drauf, weil ich die neuen drei Star Wars Filme tatsächlich ja im Kino auch gesehen habe und die alten noch nicht. Und deswegen ist das quasi so eine Art Revival.
Welche zeigen sie denn? Welche der drei alten?
Naja, die neueste wahrscheinlich.
Bestimmt nicht.
Die neueste Version nehme ich mal an. Also die du jetzt auch auf Blu-ray kriegst.
Ja,
denke ich mal. Ja, aber da bin ich jetzt auch nicht so Nazi, dass ich irgendwie nur die alten gucken würde oder so.
Er hat Nazi gesagt.
Ja, Sachen gibt's.
da, wo Breeder zuerst schießt und nicht Han.
Ja, genau. Und da, wo am Ende eben der alte Mann steht und nicht der Junge.
Mhm.
Also von daher. Und sie haben sich natürlich entschieden, das einfach mal in chronologischer Reihenfolge zu zeigen, was natürlich für so ein Kino auch die einfachste Variante ist, das zu tun. Und natürlich, weil das ja dieses Jahr auf Wochenende fällt, 3. und 4. Mai, ist der 4. Mai dann auch der Tag, wo die alten Star Wars Filme dann im Kino laufen können. Und das ist natürlich praktisch, weil das ja der Star Wars Feiertag ist.
Aber die können doch auch an anderen Tagen im Kino laufen.
Natürlich, aber wenn die Original Star Wars Filme am Star Wars Tag laufen können und sie einfach am Tag vorher, weil das eben auch ein Wochenendtag ist, wieso, da die anderen zeigen, dann machen sie es halt.
Wieso zeigen sie nicht alle 6 am Stück?
Weil das keine aushält. Ich meine, die wollen ja auch irgendwann Feierabend haben, die Leute. Die Filme dauern, allein die Filmzeit sind gut über 6 Stunden jeweils. Und ich nehme mal stark an, dass sie wenigstens eine halbe Stunde Pause zwischendurch machen. Wenn nicht gar eine Dreiviertelstunde, damit die Leute sich kräftig mit Chips, Nachos und Popcorn. Sonstigen Dingen, die den Kinofußboden bedrecken können, eindecken. Und halt auch noch Hunger kriegen, dass sie das tun.
Mhm. Naja, wünsche ich dir viel Spaß dabei.
Dankeschön.
Ich muss auch mal wieder ins Kino, aber letztens war ich im Lego-Film, haben wir schon berichtet, ne?
Mhm.
War gut. Hast du ihn jetzt gesehen?
Noch nicht.
Naja.
Ich bin auch nicht sicher, ob ich dazu kommen werde, weil ich ja demnächst quasi so viel schon im Kino bin und das natürlich auch Zeit kostet.
2 Tage?
Ja, na klar.
Hast noch 5 andere in der Woche. wirst du viel Zeit damit verbringen, auch noch zusätzlich die macOS, nein, heißt ja nicht mehr macOS, heißt ja nur noch OS X Betas zu testen.
Das heißt nicht mehr.
Das heißt schon länger nicht mehr.
Irgendwann hat sich das umbenannt, aber ich wusste nie wohin.
Nach OS X.
Okay.
Ich habe letztens auch die Fehler gemacht. Zu testen, weil nämlich jetzt gibt es OS X Betas für alle. Soll ich weiter?
Also
früher, man kann sich, oder man konnte sich früher, wenn man einen Developer-Account hatte, schon vorher, bevor das offizielle Betriebssystem rausgekommen ist, das neue Betriebssystem oder Updates, konnte man sich Developer-Previews runterladen im Developer-Center von Apple für den Macintosh.
Genau, da stand dann immer sowas bei, wie guck dieses Mal auf Safari und WLAN.
Genau, da sind halt immer, wenn sie neue Sachen fixen oder Sachen verändern, gibt es halt so neue Developer-Seeds. Und dann gab es noch zusätzlich ein Programm, wo Leute eingeladen wurden, sich Developer-Betas runterzuladen, ohne dass sie Developer waren. Und dieses Programm wurde jetzt wohl für alle geöffnet,
mhm.
dass die halt auch Beta-Seeds bekommen, um macOS wohl weiter zu testen.
Genau.
Warum glaubst du, haben sie das gemacht?
Ich nehme mal stark an, dass sie nicht genug Tester hatten. Also eine andere Chance gibt's nicht. Die haben sind ja schon bei diversen .0-Versionen, die sie veröffentlicht haben,
auf die Schnauze gefallen.
Ja. Und ich nehme mal stark an, dass es eben daran lag, dass Developer natürlich das testen, aber eben sehr spezifisch und nicht unbedingt als Anwender. Und dass Anwender dann nochmal eine ganze Ecke anders rangehen würden.
Aber würdest du...
Und dass sie das halt auch auf Dauer Quatsch testen. Ne? Ich meine, ein Entwickler wird wahrscheinlich nicht hingehen und auf den neuen Betriebssystemversionen irgendwie 12 Stunden irgendeinen Shooter spielen.
Das kann sein, ja. Vielleicht wollen sie damit auch so ein bisschen den Schwarzhandel von Betas verhindern. Also früher wurden ja so Betas immer noch gerne in Torrents geladen und sowas. Also sobald eine Developer-Preview rausgekommen ist, wurden dann in Torrents, konnte man die runterladen und dann wurde mit anderen Developern ausgehandelt, dass die einen die Seriennummer von dem Rechner irgendwie in deren Programm reinschreiben, dass man das installieren kann.
Genau.
Das wird ja dadurch auch so ein bisschen verhindert. Aber glaubst du, dass es gut ist, was sie machen?
Also
würdest du es dir installieren?
Nein. Ich habe das auch bislang nicht gemacht. Ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, als es irgendwie die Beta zu Leopard gab oder so. Aber das war auch eine Zeit, wo ich auf diesen Computer verzichten konnte. Und momentan, also ne, inzwischen arbeite ich damit halt. Und wenn da irgendeine Macke mit passiert, also es gibt ja die schöne Regel, die aus gutem Grund, installiere niemals irgendeine Vorabversion auf einem Gerät, das du zum Arbeiten brauchst, weil es eben kaputt gehen kann. Und in dem Fall wäre ich eben aufgeschmissen.
Genau, als ich meinen Developer-Account hatte, dann habe ich das auch nie gemacht. Also keine Beta-Software auf Produktivgeräten.
Also ich habe
keine Beta-Software, die ich benutzen möchte. Also so eine Beta-Test-Version von irgendeinem Programm, was mir nicht wichtig ist, installiere ich gerne.
Genau, ich habe mal eine Safari 4 Beta war das, glaube ich. Die habe ich damals mal ausprobiert, ja, aber
ich auch.
Betriebssystem würde ich halt nicht machen.
Ich glaube auch, dass es noch zu anderen Problemen führen kann, weil bei Betas läuft ja nicht alles rund, sondern da sind dann halt noch Fehler drin. Und das sieht man ganz gut im iTunes-Store, wenn wieder so ein neues Betriebssystem ansteht, mein neues iOS zum Beispiel ansteht, dass dann relativ viele Leute sich beschweren, dass irgendeine Software nicht läuft mit dieser Beta-Version.
Ja, richtig.
Ein Stern läuft nicht, wo die Developer ja meist gar nichts für können, weil halt noch Fehler in dem Betriebssystem sind und sie ja noch gar nicht unbedingt eine neue Version für dieses neue Betriebssystem rausgebracht haben. Und ich denke, dass das auch im Mac App Store dann passieren wird, dass da ähnliche Bewertungen kommen.
Ja.
Von Leuten, die halt denken, oh, wir müssen jetzt hier Apples Geheimnisse bekommen, deswegen installieren wir eine Beta-Version und die damit ihr Produktivsystem ein bisschen kaputt schießen.
Ja, richtig.
Ich glaube auch nicht, dass da die gleichen Sachen drin sein werden, also wie in den Developer-Previews. Also natürlich, erstmal muss man abnicken, dass man nichts verrät. Aber ich denke, dass die Developer-Previews, die immer noch ein gesondertes Programm sind, dass die vielleicht, keine Ahnung, 5 Versionen bekommen. Und dann bekommt die Public-Beta-Dings, bekommt dann vielleicht nur die 5. Version, wo dann vielleicht einige Features wieder deaktiviert wurden. Oder,
ja, das denke ich auch.
Sachen, die halt noch geheim bleiben sollen, deaktiviert werden.
Ja,
Und die Sachen, die halt sichtbar sind von dem neuen Betriebssystem, die werden sowieso vorher bei der WWDC oder sowas vorgestellt.
Richtig. Da bin ich ja übrigens gespannt drauf. Die kommt ja demnächst wieder. Juni ist das immer, ne?
Ja, Juni.
Haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber geredet, über die Kartenvergabe.
Genau.
Das ist ja immer tendenziell die Veranstaltung von Apple, wo man neue Dinge erfährt. Ne? Da wird ja, ich glaube, das iPhone wurde auf einer vorgestellt. Damals war das noch im Januar.
Nein. Das iPhone wurde vorher vorgestellt. Es wurde im Januar vorgestellt, ist richtig, aber nicht auf einer WWDC.
Ah, okay.
Es wurde vorgestellt auf einem Special Event und wurde dann ab der WWDC konnte man das, glaube ich, kaufen in den USA.
Ja, das kann sein.
Oder so. Oder kurz danach.
Ja. Zumindest wurden da bislang immer die neuen Betriebssysteme vorgestellt. Das heißt, ich erwarte da dieses Jahr eben ein macOS, wie auch immer das kommende heißen wird. Weil sie haben sich ja jetzt zu diesem jährlichen Tonus
10.10
herausreiten lassen. 10.10? Ja. Ich fürchte auch, dass es 10.10 wird und nicht 11.0. Ich kann mir gut vorstellen, dass Johnny Ive auch ein schönes, gradientenverseuchtes 11.0 haben will. Naja, wir werden es sehen.
Und natürlich, dass... Wie so gradientenverseucht? Das glaube ich überhaupt nicht.
Meinst du nicht?
Nee.
Also die Farbverläufe sind doch seine Idee.
So viel, also in macOS und in iOS sind ja zu
viele. In macOS gibt es das noch nicht.
Nee. Aber wenn du die iOS zum Beispiel die App anguckst, sind gar nicht so viele Farbverläufe. Also finde ich. Vielleicht sieht, also ich sehe da nicht viele Farbverläufe. Das ist alles relativ weiß.
Ja, weiß also helfer. Allein die Icons, die haben alle einen Verlauf drin.
Die Icons, ja.
Also das war ja eigentlich der Dinge von iOS 7, dass die Sachen halt alle einen Verlauf hatten. Oder eben sie nehmen was komplett anderes für iOS 8 und macOS 11 dann und machen alles aus Holz oder was weiß ich. Ne? Die können ja Dinge machen.
Also ich glaube auch, dass die beiden Betriebssysteme sich mehr annähern werden.
Das denke ich auch. Mhm. Optisch vor allem.
Ja, vor allen Dingen, also wenn man sich zum Beispiel das neue Xcode runterlädt und diesen About Xcode das Fenster auf hat, wo man seine Projekte verwalten kann, dann gibt es unten so ein Open Items und da war früher mal ein Button. Das ist jetzt nur noch Text.
Oh, tatsächlich.
So wie das beim iOS 7 auch häufig ist, dass da halt kein richtiger Button, sichtbarer Button mehr ist, sondern halt einfach nur Text, den man antouchen kann. Ja,
das stimmt.
Das wird, glaube ich, als Einzug erhalten auf den Mac. Ich hoffe ja, dass die beiden AirPlay-Protokolle von iPhone und Mac zusammenwandern.
Du meinst, dass du auch endlich deine Dateien vom iPhone zum Mac sharen kannst?
Nicht andersrum? AirPlay, wie heißt das? AirDrop. Genau. Ja.
Genau. Habe ich verstanden, obwohl du das nicht hast. Verblüffend.
Obwohl ich habe AirDrop auf dem iPhone noch nie benutzt.
Ich auch nicht. Kein einziges Mal. Das ist...
Aber was gibt es sonst für neue Gerüchte über die Betriebssysteme?
Vielleicht habe ich auch gar keinen AirDrop. Naja, ich habe es auch zumindest nicht vermisst. Naja, Apple hat sich jetzt irgendwie ganz viele Namen gesichert. Alles irgendwie so Gebiete in Kalifornien. California ist auch dabei.
Aber heißt ja nicht, dass sie die jetzt alle benutzen
müssen. Nein, natürlich nicht. Ja, und ansonsten...
Wir haben ja ein paar Jahre Zeit, den aufzubrauchen.
Keine Ahnung, was da passieren wird.
Yosemite Nationalpark oder La Jolla.
Ja, stimmt, Yosemite war auch dabei.
Ja, also ich glaube, das wird hauptsächlich ein Release sein, was deutlich an dem Design was ändert.
Ja, und nicht an den Features.
Nicht viele Features, denke ich.
Denke ich auch.
So wie Snow Leopard damals. Also
ja.
Da war halt alles viel unter der Haube und jetzt wird wahrscheinlich viel am Design.
Was meinst du denn, was bei iOS 8 passiert?
Health Book, davon haben wir ja schon gehört.
Ja. Also eine App von Apple, wo man all seine, wie nennt sich das, Quantified Self-Daten reinschmeißen kann?
Ja, genau, wo man so Gesundheitsinformationen von verschiedenen Produkten reinschmeißen kann. Du hast ja auch so ein Jawbone, ist das, ne?
Jawbone, ja.
Jawbone.
Ab.
Dass solche Daten von solchen Trackern da halt reinfließen können. Oder es gibt ja so Blutzuckermesser für einige Leute, die halt sowas haben. Und dass all solche Gesundheitsdaten da reinfließen könnten. Was auch sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ja Nike seinen Fuelband eingestellt hat.
Richtig.
Und Tim Cook ja im Aufsichtsrat von Nike ist. Und eigentlich lief dieses Fuelband, glaube ich, relativ gut.
Richtig. Das war halt einer von den, ich weiß nicht, 10 Trackern oder so, die es gab fürs Handgelenk.
Ja. Und ich weiß nicht, ob das qualitativ so gut war. Von den Daten,
weil das war schon okay.
Es hat ja nur so Punkte geliefert, jetzt keine richtigen Werte, also hat irgendwelche Fuel-Punkte geliefert. Aber es könnte sein.
Ja, du konntest ja die Daten auch rausholen.
Ja, es könnte sein, dass vielleicht ja Nike das jetzt einstellt und dann zusammen mit Apple, wenn das neue iOS und das neue iPhone rauskommt, ein Produkt veröffentlicht, was dann dazu passt. So wie sie es früher auch bei dem Nike Plus gemacht haben. Da gab es ja auch das Nike Plus.
Die Firma heißt übrigens Nike.
Nike.
Weil das nämlich die griechische Göttin Nike ist, auf die sie sich beziehen.
Okay. Dann eben Nike plus diesen Schuhsensor. Den gab es ja auch zuerst für iPods.
Richtig. Das war schon integriert oder so, ne? Mhm. Also es gab ja damals für die iPods keine Programme, sondern es war halt diese App quasi schon drin.
Ja, genau. Da hast du diesen Tracker unten dran gesetzt, diesen Empfänger. An diesen iPod Mini war das, glaube ich, sogar noch. Oder war das schon der Shuffle?
Der Nano war das.
War schon der Nano? Mhm. Und dann hast du halt diesen Schuhsensor in deinen Schuh reingepackt. Ja. Und
also, was natürlich jetzt, du hast es, glaube ich, gar nicht gesagt, oder? Dass mit diesem Feature von Nike dass sie das Fuelbed einstellen, könnte heißen, dass sie bald eine Kooperation mit Apple machen
und neues
bei Produkt, der iWatch quasi dabei sind.
Genau.
Ja.
Was auch immer die iWatch sein wird.
Richtig.
Ich glaube nicht, dass es eine Watch ist.
Ich glaube, dass es eine Watch sein kann. Also, dass sie ein Produkt rausbringen, was man als Uhr tragen kann,
wenn man es denn will. Ich könnte mir tatsächlich, wenn man sich mal dieses Nike Fuelbed anguckt. Nike Fuelbed anguckt. Das ist halt so ein Fitness-Tracker, der halt zusätzlich so ein Dot-Matrix-Display hat, was halt was darstellen kann. Es könnte gut sein, dass dann darauf auch eine Uhrzeit drauf ist. Aber ich denke nicht, dass es so ein großes, sowas ist wie dieses Galaxy Gear, wo du dann mit Touchscreen und sowas und was dann nach 10 Minuten leer ist.
Ja.
Sowas glaube ich nicht, dass sowas kommt.
Nee, ich glaube auch eher, dass es ein E-Ink-Display wird. Vielleicht mit Licht, glaube ich aber nicht. Und dass das Ding vor allem dazu da ist, um Daten zu holen und nicht,
genau,
um sie anzuzeigen.
Und wenn du so ein Ding am Handgelenk hast, kannst du vielleicht auch dein iPhone damit mit Bewegungssteuerung steuern.
Ach stimmt, da haben sie ja auch irgendwelche Technologien gekauft. Ja. Wobei, ich habe natürlich vermutet, dass das für das Apple TV ist, Bewegungssteuerung.
Vielleicht kannst du auch, wenn du das Ding am Handgelenk hast, kannst du damit dein Apple TV versteuern.
Ach, das stimmt, das wäre natürlich crazy.
So, statt einer V-Mode hast du dann deinen Finger, den du in der Luft rumfuchtelst.
Mm. Oder deine, also ich gehe davon aus, dass Herzbook auf jeden Fall in iOS 8 kommen wird und dass sie versuchen werden, auch das publik zu machen. Anders als Passbook, was ja quasi total runtergefallen ist. Ich habe jetzt mit dem Star Wars Kino-Ticket zum allerersten Mal eine sinnvolle Verwendung für Passbook gefunden.
Also ich benutze Passbook regelmäßig. Für Flugtickets.
Ja, genau. Aber ansonsten hat es halt keinen Zweck, ne, wenn du dich in deiner Stadt noch aufhältst.
Nee.
Es gibt allerdings tatsächlich ein paar Apps, die mit Passbook zusammenarbeiten, und das sind so Gutscheingeschichten. Also all deine Bonuskarten kannst du wahrscheinlich auch in Passbook reintun. Ich habe da jetzt ein paar Apps runtergeladen, habe mir das aber noch nicht genauer angeguckt. ADAC-Karte zum Beispiel oder all sowas, wo du halt einen Barcode oder einen QR-Code darstellen musst.
Da Stowcard, genau.
Da habe ich eine andere App dafür, Stowcard, genau. Ja, aber die kann die Sachen auch alle in Passbook reinwerfen, wenn ich mich nicht irre.
iCloud Backup, RAID, Comment, Twitter, Facebook, no.
Naja, also ich glaube, dass Apple Wert darauf legen wird, dass man diese Daten auch erfasst. Ich habe jetzt gerade interessanterweise auf dem Hinweg hierher einen Podcast gehört von Tim Ferriss, und der erzählte von einem Aufkleber, der deine Daten erfasst, also was wie Blutzucker und sowas, und das dann an deinen, also ein wie so Nikotin-Patch,
ja,
als Messgerät, und das kannst du dann die Daten erfassen und an deine Geräte schicken.
Okay.
Und ich kann mir vorstellen, dass Apple sowas auch unterstützt und haben will. Also, die werden es nicht selber produzieren. Ich glaube, die werden kein einziges Messgerät außer dem iPhone selber produzieren. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie die iWatch gar nicht selber machen.
Nee, also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie so, um halt gleich zum Start was zu haben, mit Nike eine Kooperation haben, um vielleicht auch schon so ein, keine Ahnung, Pulsmesser ohne Brustgurt oder sowas, gibt es jetzt inzwischen auch schon als Uhren, dass sie sowas halt haben, damit ich halt schon ein paar Daten in Healthbook haben zum Starten.
Genau. Also auf jeden Fall werden sie ja die Daten haben, die es sowieso im Telefon gibt. Ich meine, mit dem M7-Chip, der ja quasi nur dafür da ist, um Bewegungen zu messen und all so ein Quatsch, werden sie natürlich auch schon gucken, wie bewegst du dich denn? Also quasi, wie bewegt sich das iPhone, und daraus dann interpoliert, wie bewegst du dich?
Ja, der Oliver Oakfield sagt gerade im Chat, man wird sich den Eye-Sensor in die Haut einpflanzen müssen, und dann wird er über Siri gesteuert.
Ja, das ist nicht schlecht.
Ja.
Also das wäre praktisch, dann würde ich sowas sagen wie: Körpertemperatur jetzt bitte ein bisschen runterkühlen. Und dann wird mir im Sommer nicht so heiß.
Ja.
Das wäre doch praktisch. Also ich glaube, dass die auf diese Health-Schiene fahren werden mit dem iOS 8 und dass das ansonsten optisch überhaupt nichts passiert. Und ja, so kleinere Änderungen halt. Also das wird so ein leichtes Feature-Update werden, denke ich.
Ja.
Mit nichts Relevantem für
die meisten Leute.
Die meisten Leute, ja, genau.
Was glaubst du denn von neuen Geräten, was so kommt?
Auf jeden Fall wird ein neues Apple TV kommen. Mhm. Nachdem Tim Cook neulich erzählt hat, dass es ja jetzt kein Hobby mehr ist, Apple TV zu haben, bei 20 Millionen verkauften Geräten.
Hat er gesagt?
Hat er gesagt. Neulich ist gut, das ist jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre her oder so. Aber seitdem ist eben nichts passiert. Und ich gehe davon aus, dass sie seitdem aber in der Entwicklung sind und irgendein neues Gerät auf den Markt schmeißen, was eben nicht nur Dinge darstellen kann, sondern wahrscheinlich auch als Spielekonsole gilt, was wahrscheinlich auch Apps unterstützt und was höchstwahrscheinlich anders gesteuert werden kann als über Knöpfe. Nämlich wahlweise mit Siri gab es jetzt irgendwie gerade frisch ein Gerücht.
Ja.
Oder eben über Gesten. Ich meine, du kannst ja auch dein iPhone damit schon jetzt koppeln und damit Dinge machen, aber momentan eben nur mit Wischen und
mit der Remote
mit Wutschen und Wedeln und dann vielleicht eben auch mit Bewegung. Weiß ich nicht. Also ich kann es mir gut vorstellen, weil niemand will irgendein Gerät haben, wo er noch eine Fernbedienung für braucht. Ja,
was mache ich dann mit dem alten Apple TV?
Was mache ich denn mit meinen zwei alten Apple TVs?
Ich werde sie wahrscheinlich weiterverwenden. Gebe ich den an meinen Eltern oder kaufe ich den auch einen neuen? Oder muss ich mir einen neuen Fernseher kaufen?
Das kommt ganz auf das Gerät, auf die Preisklasse an. Ich meine, wenn das Ding Spielkonsolen teuer wird, dann wird es kaum jemand kaufen. Deswegen wird Apple das nicht machen. Das muss
bei 100 Euro bleiben.
Deswegen wird es bei 100 Euro bleiben. Und dann ist natürlich die Überlegung, was kann es denn dann können?
100 Euro kostet oder 100 Dollar kostet auch das Ding von Amazon. Und das ist auch, kann auch Spiel.
Genau, ja. Also ich denke auch, dass da iPhone-Hardware drin sein wird, die sie schon entwickelt haben und deswegen in die Entwicklung zumindest kein Geld mehr stecken müssen und deswegen auch das Apple TV quasi damit günstig halten können. Und dass das dann eben Dinge kann halt. Ne? Und wenn du dafür Apps programmieren kannst, kann das auch relativ fix relativ viele Dinge.
Ja. Und iPhones, was glaubst du, was erwartet uns da Neues?
Ich gehe davon aus, dass die endlich den Wunsch nach einem noch größeren Display erfüllen wollen. Und ich glaube an das Gerücht der zwei neuen Varianten, 4,7 Zoll und 5,5 Zoll.
Mhm.
Das heißt, sie wären beide größer als das aktuelle iPhone 5.
S.
5S natürlich. Weiß ich nicht, ich habe ja kein aktuelles
iPhone. Was passiert denn mit dem 5C? Machen sie dann ein 6 und ein 6C?
Nein, ich glaube, dass das 5C quasi hinten runterfallen wird und sie werden wieder zurückspringen auf die Schiene. Das Vorjahresmodell ist das Einsteigergerät. Denn dieses 5C, das verkauft sich, ich glaube, 1 zu 4
verkauft sich. Das verkauft sich so gut, glaube ich. Ich habe so viele Leute schon mit diesen 5C-Dingern gesehen.
Echt?
Ja. Ich kenne einige Leute, die haben sich das 5C gekauft, weil es bunt ist.
Krass. Also ich hoffe, dass das neue iPhone, wie auch immer es heißen mag, das Flaggschiff-Modell, dass das sich dem iPad-Design anpasst. Und eine runde Rückseite kriegt, also mit abgerundeten Kanten.
So wie das iPhone.
So wie das originale iPhone, genau. Oder eben wie die aktuellen iPads, die finde ich nämlich haptisch sehr angenehm. Ich mag diese harten Kanten von dem iPhone 4 bis 5S nicht so gerne.
Ich finde die sehr gut. Also mir gefällt das sehr gut. Vor allen Dingen hast du dadurch auch eine ganze Menge Platz. Es gibt ja noch das Gerücht, dass das neue iPhone... Viel
Platz.
Weil du keine runden Ecken, runden Kanten hinten hast. Ja. Kannst du ja diesen kompletten Raum ausnutzen.
Ja, innen. Na gut, ja, das stimmt.
Es gibt ja das Gerücht, dass das Ding dünner wird.
Ich glaube nicht.
Und jetzt das Problem beim dünner werden ist ja dann die Kameras.
Also wobei, natürlich,
vor allen Dingen
in dem Moment, wo es dünner wird, brauchst du natürlich Platz anderswo. Und wenn sie den Bildschirm größer machen, haben sie den Platz.
Ja.
Also deswegen kann es durchaus sein, dass es dünner wird.
Das Problem ist dann ja wie die Kamera, dass die braucht halt gewissen Platz. Linsen sind halt nicht unendlich dünnbar mach. Also
jedenfalls ja,
genau. Nicht ohne Qualitätsverlust. Und beim aktuellen iPod Touch, da guckt ja hinten die Linse schon so ein bisschen raus. Also die steht
ein, stimmt, genau, ja,
steht richtig. Ein bisschen ab. Ja. Das könnte uns ja auch beim iPhone erwarten.
Aber der iPod Touch ist auch verdammt dünn.
Ja.
Also der ist ja echt nochmal eine ganze Ecke dünner als das iPhone.
Und hat auch eine verdammt scheiß Kamera.
Ja, richtig. Ich kann mir vorstellen, dass sie das mit der Linse über eine Queroptik regeln. Das hat Sony in manchen seiner dünnen Kameras gemacht, dass sie quasi das Bild nicht direkt nehmen, sondern um die Ecke leiten, sodass du nicht den Platz in der Höhe brauchst, sondern eben in der Breite.
Ja. Könnte sein, ich habe so eine Kamera.
Da brauchst du natürlich auch eine gewisse Breite für, damit der Sensor auch genug Platz hat und so, aber damit kannst du es zumindest relativ dünn machen.
Ja, könnte man, weiß ich nicht. Wir werden sehen.
Also weiß ich nicht. Also im iPhone 4, ich habe das ein paar Mal schon auseinandergenommen, da ist ja die Kamera auch schon echt klein. Ich verstehe da nicht genug von, als dass ich wüsste, wie man es verbessern kann, aber ja.
Würdest du dir ein größeres iPhone kaufen wollen?
Ich hätte gerne ein größeres iPhone. Du hast iPhone.
Das 4er noch.
Genau, also ich habe das iPhone 4. Das nächste, was ich kaufe, wird auf jeden Fall größer sein. Weil so klein gibt es kein iPhone mehr zu kaufen. Aber ich hätte jetzt tatsächlich, wo ich das iPhone auch, wo ich das iPad habe, da kommt mir mein iPhone auch sehr, sehr klein im Vergleich vor. Und so ein bisschen mehr Screen Estate hätte ich schon gerne auf dem iPhone.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein größeres haben möchte. Also mir gefällt das 5er, das ich habe, eigentlich sehr gut von der Größe. Tja, ich weiß es nicht. Aber vor allen Dingen, was machen sie dann? Machen sie da die gleichen Pixel rein,
nur größere? Nein, das wird auf keinen Fall passieren.
Oder machen sie halt die alten Apps mit so einem Rahmen, so wie du auf dem iPad auch hast, wenn du auf 2x gehst von iPhone-Apps, dann hast du auch so einen Rahmen drumherum.
Ich denke, dass es so sein wird, wie bei dem Sprung von 4 zu 5.
Mit Rahmen halt.
Dass du eben Balken hast, beziehungsweise einen Rahmen, wenn es dann eben in zwei Richtungen geht. Und dass die Apps dann eben alle umgeschrieben werden müssen. Was ja aber auch nicht das Problem ist. Nee, ja, Apps sind ja sowieso relativ modular. Das heißt, du hast oben eine Titelleiste und hast ein bisschen Breite und ein bisschen Knöpfe unten und so. Und was dazwischen ist, das ergibt sich eben dynamisch.
Bei so Twitter-Apps stimme ich dir zu, aber wenn du so zum Beispiel dir Spiele oder sowas anguckst.
Ja klar, die Spiele sind natürlich
alle. Könnte es tatsächlich sogar irgendwie unfair werden, wenn du dann, der eine sieht bei Carcassonne ein bisschen mehr vom Spielfeld als der andere.
Carcassonne ist jetzt kein gutes Beispiel.
Es gibt so Spiele, wo das halt dann teilweise dann unfair würde, wenn man gegeneinander spielt.
Das ist tatsächlich bei manchen Spielen so. Carnabald hat ja die native iPhone 5 Auflösung und damit siehst du einfach von dem Weg, der kommt mehr als ich
auf meinem iPhone 4. Endless Runner, ja.
Weil du siehst irgendwie 100 Pixel mehr. Ja.
Und was machen sie mit dem Akku?
Kommt auch gerade der Hinweis von. Ja, wieso? Der wird doch einfach dünner. Also der wird breiter und dadurch kann er dann eben genauso viel Kapazität. Nee, die wird wahrscheinlich mehr Kapazität haben, aber eben dann auch mehr Platz haben, weil das Display hat ja, die Displaybreite musst du irgendwo unterbringen. Das heißt, das Gehäuse wird breiter und das heißt, der Akku hat auch mehr Platz.
Und der Display verbraucht mehr Strom.
Ja, das ist richtig. Deswegen wird der Akku halt, ne, der nimmt ja jetzt schon irgendwie 2/3 des Innenlebens des iPhones ein, wird er dann auch machen. Wahrscheinlich sogar mehr, weil die Chips werden immer kleiner und sie bauen halt
Zeug ein. Akku ist immer größer.
Ja. Meinst du, da kommt ein NFC-Chip rein?
Weiß ich nicht.
Ich glaube, dass wenn die einen NFC-Chip einbauen werden, dass das dem NFC-Chip, der ja bislang relativ schlecht beachtet wird, quasi einen Kick geben wird.
Weil Android da keine Marktmacht hat, dazu.
Weil iPhone eben diese Marktmacht hat. Mhm. Ne, wenn alle Leute mit ihrem iPhone bezahlen können.
Aber warum noch so ein extra Chip einbauen, der irgendwelche Protokolle unterstützt? Warum nicht einfach Bluetooth LE nehmen? Bluetooth LE ist ja eigentlich Near Field Communication und stromsparend. Also damit könnte man genau das Gleiche realisieren.
Ja, ich glaube, die Entscheidung für eins oder das andere ist eben eine Lizenzgeschichte. Wenn du für Bluetooth für jeden Chip irgendwie...
Ist ja eh schon eingebaut im iPhone.
Das stimmt allerdings.
Da können sie auch nicht drauf verzichten. Vor allen Dingen, wenn sie so eine Healthbook-Device-Integration noch verstärken wollen.
Ja, das ist richtig. Nee, weiß ich nicht. Wir lassen uns überraschen.
Genau.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass mich diese Präsentation des neuen iPhones wahnsinnig enttäuschen wird, wie die letzten drei auch schon, weil einfach die Features im Vergleich zum Vorgängermodell relativ belanglos sind. Also inzwischen würde ich natürlich gern updaten, weil seit dem iPhone 4, das hat ja nicht mal ein Siri drin, gibt es natürlich schon einige Dinge, auf die ich verzichten muss. Panorama-Kamera ist nur eine davon. Aber ich glaube, ob ich jetzt das aktuelle Modell kaufe oder das, was es ab September dann gibt, ist relativ egal. Ja,
jetzt kauft man keins.
Nee, klar, weil im September wird das neue Modell kommen. Ja. Aber man weiß es nicht.
Ich überlege, im Moment kauft man keins, darauf wollte ich hinaus. Es gibt ja auch noch das Gerücht, dass jetzt demnächst neue MacBook Airs kommen. Angeblich die nächste Woche.
Okay.
Und, also keine neuen MacBook Airs, sondern ein Update von den aktuellen, also vom 11 und 13 Zoll. Speedbump und neues WLAN rein. Das alte ist leer.
WLAN Mimo oder wie das dann heißt?
WLAN AC, das schnellere halt, das aktuelle.
Oder? Okay, ja, kann man machen.
Und dann gibt es noch das Gerücht, dass dann halt Ende des Jahres, beziehungsweise irgendwie Oktober oder sowas, auch ein neues MacBook Air kommt, irgendwie 12 Zoll mit Retina. Mhm. Und halt auch die MacBook Pro Reihe überarbeitet wird. Und Ich habe ja immer noch hier mein 2008er MacBook Pro. Und ich will ja eigentlich updaten. Ich weiß zwar noch nicht genau warum, aber
du wartest seit 2,5 Jahren darauf, dass endlich das richtige Gerät vorgestellt wird.
Genau, ich will halt ein kleines, leichtes haben, was Retina-Display hat. Eigentlich ist, glaube ich, das 13er Pro ganz gut für mich, was es aktuell gibt. Aber jetzt kaufe ich es auch nicht mehr. Jetzt warte ich halt, bis das nächste rauskommt.
Klar.
Und ja, das ist auch der einzige Grund. Ich will ein kleineres Gerät haben, weil mein 15er ist eigentlich noch gut genug. Mit dem mit SSD und 8 GB RAM und so. Ja. Hast du da sonst noch irgendwas gehört von den?
Nee. Nee, aber mich interessieren die aktuellen Mac-Gerüchte auch relativ wenig, weil ich nicht plane. Also ich habe ja gerade im letzten August eine SSD reingetan und seitdem bin ich mit meinem Gerät wahnsinnig zufrieden. Also ich sehe keinen Grund, da abzudaten.
Okay.
Ich meine, ich habe genug Akku, ich habe genug Leistung für fast alles. Also es gibt so 2-3 Spiele, die ich jetzt nicht so gern spiele, weil es dafür nicht schön genug ist, aber es sind dann auch keine Spiele, die ich unbedingt spielen muss, von daher.
Seitdem ich mir im Dezember einen neuen Akku gekauft habe für meins, ist das eigentlich auch echt wieder top.
Ja. Ja, das ist ja auch das Schöne, wenn du dir so ein Mac-Notebook kaufst, das hält ja auch lange.
6 Jahre, ne? Das ist ganz schön krass, wenn du überlegst.
Ja, meinst du es ja jetzt.
Ende 2008 habe ich es gekauft, November oder so. Wenn ich jetzt wirklich Ende des Jahres, im Oktober oder November, mir ein neues kaufe, dann sind das 6 Jahre. 6 Jahre ein Laptop. Das ist, eigentlich finde ich das erstaunlich. Und der sieht ja nicht ramponiert aus oder sowas.
Ja, das ist halt das Schöne an diesen Metallgehäusen. Ne, die sehen eben gut aus, auch nach 6 Jahren noch. Ja. Plastik hat immer irgendeine Lackierung, die nach 3 Jahren spätestens voll furchtbar aussieht.
Und wenn ich mir so meine Freunde angucke, die halt so Windows-Dosen haben.
Vor allen Dingen von vor 6 Jahren sehen die ja auch noch
die haben, furchtbar aus. Die haben die von vor 6 Jahren nicht. Die kaufen sie alle 2 Jahre Neues, weil die alten auseinanderfallen.
Ja, das letzte MacBook, was ich hatte, 2008 Early, das hat irgendwann unfassbare Macken gehabt. Und jetzt benutze ich es als Server. Seitdem läuft es erstaunlicherweise auch total ruhig, aber ich mache halt auch wenig damit. Und ich habe mir jetzt halt das Neue gekauft. 2011, neu. Also, es reicht halt.
Du kaufst ja immer das letzte Modell einer Designlinie.
Tatsächlich, alle meine MacBooks waren letzte Geräte. Ich habe das letzte PowerBook gehabt. Ich habe das letzte Nicht-Unibody MacBook Pro gehabt und jetzt habe ich das letzte nicht Retina. Nee, das stimmt nicht ganz. Danach kam noch eins, aber.
Danach kam noch eins?
Also es gab ja zu dem Zeitpunkt, wo die Retina MacBook Pros vorgestellt wurden, gab es auch noch ein nicht Retina MacBook Pro.
Stimmt.
Deswegen habe ich da ein bisschen das Vorletzte, aber na, die sind halt ausgereift für ihre Art, ne? Mhm. Das hat was.
Ich habe auch ein bisschen Angst, wenn die jetzt wirklich was komplett Neues vorstellen, dann das erste Modell zu kaufen, ist immer schlecht.
Das stimmt.
Egal.
So, lass uns doch mal über andere Dinge reden. So, wir haben zum Beispiel, wir haben ja schon über diese Bewegungsdinge gesprochen im M7. Eine App, die sehr populär ist und den M7 benutzt im iPhone, ist die App Moves. Von der hatten wir auch schon ein paar Mal gesprochen, weil die einfach cool war.
Genau, ich habe sie auch eine Zeit lang benutzt. Sie hat mir dann aber doch irgendwann zu viel Akku gefressen auf meinem iPhone 5, dass ich sie wieder deaktiviert habe.
Der Akku war nicht das Problem, sondern sie hat bei mir einfach wahnsinnig Performance gefressen und deswegen habe ich sie deaktiviert.
Also was sie macht, ist eigentlich, die überwacht, wo du gerade bist und wie du dich bewegst.
Und zwar relativ schlau.
Speichert das halt.
Nämlich, indem sie guckt, ob du dich in der letzten Zeit. Also wenn du dich gerade bewegst, guckt sie genauer und wenn du dich nicht bewegst, dann guckt sie ungenauer. Das heißt, der Anfang von der Reise ist immer relativ ungenau, aber dann wird es eben genauer, je weiter du weg bist.
Genau.
Weil sie nämlich, ich weiß nicht, wie es heißt, aber sie verwenden halt so eine Technologie, dass sie zuerst irgendwie nach Funktürmen gucken und nach WLANs oder so und wenn das wechselt, dann gucken sie halt genauer.
Geofencing.
Ja, genau. Und das ist total schlau, weil es eben relativ wenig Performance kostet, aber auf dem iPhone 4 eben doch zu viel.
Genau, und das ist halt eigentlich auch cool, weil man dann hinterher nachgucken kann, ah, wann bin ich denn zur Arbeit gegangen, wie lange habe ich gebraucht. Und
das ist halt so nett, weil du eben die...
Und die unterscheidet ja auch zwischen Public Transport oder zwischen Fahren im Transport und Fahrrad und Laufen und das erkennt sie. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Genau, und du kannst halt hinterher sehen, Mensch, die Strecke, die ich immer zur Bahn laufe jeden Morgen, wie lange habe ich denn dafür tatsächlich gebraucht?
Ja, genau. Und jetzt gibt es nicht das Gerücht, sondern es gibt die Bestätigung, dass Facebook dieses Unternehmen wohl gekauft hat.
Genau. Aber ich glaube, das ändert nicht viel für die Nutzer. Also die haben gesagt, Facebook hat gesagt, die App soll erstmal so bestehen bleiben. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob sie einen Grund haben, das zu ändern. Und die Daten wurden sowieso schon seit jeher auf irgendeinen Server hochgeladen und man weiß nicht, was damit passiert.
Ich finde es interessant, was Facebook in letzter Zeit so alles kauft. Also Instagram, WhatsApp, jetzt Moves. Es ist irgendwie, ich sehe das Gesamtbild noch nicht. Es passt irgendwie noch nicht alles so zusammen.
Naja, damit vergrößern sie halt ihre Marktmacht. Ne? Wenn sie irgendwann hingehen und sagen, wir kleben überall Facebook drauf, was ja bislang noch nicht passiert ist, dann haben sie plötzlich viele, viel benutzte App und niemand kommt mehr um Facebook drumherum.
Dass sie Oculus Rift gekauft haben, diese 3D-Brille, das verstehe ich ja tatsächlich noch so ein bisschen.
Ich überhaupt nicht.
Dann musst du mal das Buch Ready Player One lesen.
Okay, ist das gut?
Was machen die? Ist es okay. Ready Player One, da geht es darum, also die ganze Menschheit ist eigentlich, lebt halt noch auf der Erde, ne? Ganz normal, mehr oder weniger normal, denn die meisten sind in so einer virtuellen Welt eingeloggt die ganze Zeit mit so einer 3D-Brille und so einem Datenhandschuh oder sowas, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also quasi so ein Second Life und machen da auch, gehen da auch zur Schule in dieser virtuellen Welt und so. Und wenn man sich Facebook überlegt, was die wollen halt, dass die Leute viel Zeit auf Facebook verbringen und mit ihren Freunden kommunizieren darüber, dann kann man sich schon vorstellen, dass sie das vielleicht jetzt noch nicht in den nächsten 10 Jahren, aber generell so ein Bestreben haben, so etwas wie in diesem Buch Ready Player One halt beschrieben ist, zu etablieren. Wie es halt auch mit Second Life versucht wurde, wie es mit PlayStation Home versucht wurde. Aber es könnte halt sein, dass Facebook, dadurch, dass sie halt schon viele Benutzer haben, da dann tatsächlich doch eine größere Macht hat oder mehr Potenzial hat, sowas durchzusetzen. Und dass du dann halt wirklich so eine virtuelle Welt hast, in die du dann nach der Arbeit reingehst. Oder manche Leute tatsächlich, wenn sie in so einem Social-Media-Bereich arbeiten, für die Arbeit reingehen.
Das Interessante ist das natürlich, wenn du in einer Stadt lebst, die ansonsten nicht schön ist. Also wenn du zum Beispiel
also nie, in Tokio lebst
genau oder das Gegenteil in New York von Hamburg lebst, wo du in deiner 4-Kubikmeter Wohnung wohnst, dann ist es natürlich sehr reizvoll, nach der Arbeit eben nicht die 20 Zentimeter entfernten Wände anzugucken, sondern in eine virtuelle Welt zu flüchten. Ja. Und von daher kann ich das durchaus verstehen, dass das reizvoll ist. Ich meine, wenn du auf dem Land wohnst und jeden Abend irgendwie den geilsten Sonnenuntergang hast, wie ich, dann ist es halt was anderes.
Aber dann musst du halt in die virtuelle Welt gehen, um deine Freunde zu treffen, weil die alle weit weg sind.
Das ist natürlich richtig, ja, da hast du recht. Ja. Das klingt aber interessant, ich werde das lesen. Ich habe das nämlich auch noch rumliegen. Und habe tatsächlich gerade gestern Abend habe ich ein anderes Buch zu Ende gelesen, was in eine ähnliche Sparte geht. Das heißt Nerd Attack von okay. Christian Stöcker und ist quasi ein Geschichtsbuch. Und zwar über die Geschichte von C64 bis 2011 Anfang ungefähr. Die Computer- und Computerpolitikgeschichte. Mhm. Und das ist sehr lesenswert, wer sich für sowas interessiert, wer wissen will, wie es eigentlich zu den ganzen technischen Neuerungen gekommen ist, die es momentan so gibt und wie sich bestimmte Dinge, also da steht zum Beispiel ein komplettes Artikel über 4chan drin, was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, so irgendwie so ein Internetding, aber wo man nicht viel drüber weiß und er hat eine.
Da will man auch nicht viel drüber wissen.
Er hat eine schöne 2,5 Seiten lange Beschreibung, was da eigentlich so passiert und zwar als. Wenn es ein echter Ort wäre, was würde dann da passieren? Da würden halt ganz viele Leute mit Masken rumlaufen und bescheuerten Dinge machen und sich in Kleingruppen zusammenfinden und unterhalten und dann irgendeinen Raub begehen und hinterher wieder in Kleingruppen zusammentreffen, aber nicht wissen, ob das die gleichen Leute sind, mit denen sie eben gesprochen haben oder ob sie überhaupt mit denen den Raub begangen haben und so. Es ist eine sehr schöne Darstellung von 4chan, weil 4chan nämlich quasi das anarchische Internetding ist, aus dem viele Dinge entstehen, wie zum Beispiel die LOL-Katzen. Die kommen quasi direkt aus 4chan.
Eigentlich fast jeder Meme kommt
aus 4chan. Ja, genau. Und er hat halt neben der Beschreibung von manchen Internetphänomenen auch sehr viel Geschichte drin. Es geht zum Beispiel um die Anfänge des Chaos Computer Club, wo unter anderem Tim Pritlove ja eine Rolle gespielt hat. Wer also über den mal ein Buch lesen will, kann das auch damit erledigt haben. Und das Interessante an der Darstellung von Christian Stöcker ist halt, dass er eben ein Deutscher ist und das aus deutscher Sicht beschreibt und inzwischen etliche Dinge in der digitalen Welt in Deutschland entweder reglementiert sind oder eben gar nicht aus Deutschland kommen. Das heißt, wenn Deutschland, ist so sein Fazit, wenn Deutschland in der Internetwelt mitspielen will, dann müssen sie ihre Politik innerhalb der nächsten wenigen Jahre gewaltig ändern und Gelder in die Entwicklung stecken, weil sämtliche Webseiten, sämtliche Produkte in der Internetwelt kommen eben nicht aus Deutschland. Xing ist die einzige nennenswerte Ausnahme. Spiegel Online
aus Hamburg.
Spiegel Online ist die einzige relevante News-Webseite aus Deutschland.
Aus Hamburg.
Und ganz viele andere Dinge sind eben in Deutschland sehr, sehr untergegangen, weil eben die Sparte der Digital Natives, zu denen wir gehören, die wir mit Computern aufgewachsen sind quasi, in irgendeiner Form. Ne? Ich meine, ich habe zu meinem, weiß ich nicht, 11. Geburtstag oder so einen Gameboy bekommen. Der ist jetzt gerade 25 Jahre geworden vor ein paar Tagen. Was, warte mal, wie alt bin ich eigentlich? Naja gut, nee, das kommt hin.
Ich habe in der Grundschule Basic programmiert.
Ja, genau, solche Dinge halt. Ne? Und alle Leute, die momentan noch Politik machen, also sagen wir nicht alle, aber ein Großteil von denen, die haben halt keine Ahnung von Computern und von Internet. Und er hat eine schöne Darstellung. Die sind irgendwie 2010 mal gefragt worden, so drei Spitzenpolitiker, die für Internettechnologie zuständig sind gefragt worden, was ist denn ein Browser? Und die konnten das allesamt nicht beantworten. Und das ist eine unfassbare, also das ist überhaupt nicht denkbar. Stell dir vor, der Agrarminister wüsste nicht, was Landwirtschaft ist.
Ja.
Oder der Familienminister wüsste nicht, wie eine Familie bestehen kann. Oder der
Verteidigungsminister ist eine Frau.
Okay. Ja, oder so verschiedene andere Dinge. Und in der Computerwelt ist es aber gang und gäbe, ne, dass das immer noch als der große Feind gesehen wird und nicht als Medium, das eben auch Gutes besteht. Ne? Wer gegen das Internet ist, der ist gegen die Menschheit, weil das Internet nur ein Spiegel ist. So, das ist so sein Fazit. Und das finde ich ziemlich gut. Also, ne, wer quasi nicht mit dem Internet geht, der geht quasi unter. Und Deutschland ist auf einem guten Weg, dahin unterzugehen.
Und war mal groß. Und war mal groß.
Richtig, genau. War mal ziemlich groß. Manche, also viele gute Dinge kommen aus Deutschland. Der MP3 wurde in Deutschland entwickelt und diverse andere Dinge auch. Aber das ist alles schon Jahre her. Inzwischen passiert eben nichts mehr. Tja, so viel zu dem Buch. Also jetzt habe ich das durch. Kann ich empfehlen, sehr. Und jetzt lese ich Ready Player One.
Sehr gut. Ich lese zurzeit gar nicht. Ich hatte ja mit Game of Thrones angefangen, aber es ist
lang, oder?
Es ist viel zu viele Namen, da kann ich mir alle nicht merken.
Das ist ja schon in der Serie so,
ja. Da bin ich zu blöd für.
Ja. Also ich lese ja nebenbei auch nochmal andere Dinge, wie zum Beispiel News. Und die lese ich seit neuestem auf dem Mac gerne in der Beta von Reader 2.
Ja. Hast du also einmal eine Beta-Software installiert?
Genau. Also diese Beta ist natürlich nur die Vorstufe zu irgendeinem Programm, was dann was kosten wird. Reader 2 nämlich. Das kann man noch nicht kaufen. Aber es ist ein sehr cooles Programm, weil es nämlich einfach eine schöne Darstellung von RSS-Feeds ist. Und ich hatte vorher ReadKit, was auch nett war, weil es das einzige Programm war, was ohne Google RSS-Feed funktionierte.
Google Reader,
genau. Und seit es den eben nicht mehr gibt, mussten die sich alle was anderes ausdenken. ReadKit war relativ fix dabei und deswegen habe ich das ja lange Zeit benutzt. Nämlich ein Jahr ungefähr. Es ist ja ungefähr ein Jahr her, dass Google Reader abgeschaltet wurde.
Der hat mir das ja berichtet.
Genau. Kann man alles nachhören. Und jetzt gibt es eben Reader 2. Also Reader war bis dahin auch relativ weit im Kurs und Reader 2 gibt es halt jetzt. Und es ist sehr hübsch, kann man verwenden.
Habe ich jetzt auch installiert. Also, aber ich lese tatsächlich inzwischen RSS-Feeds meist auf dem iPhone und da konnte Reader schon länger Feedly als Backend benutzen, was ich auch benutze.
Genau, ja. Auf dem iPhone habe ich tatsächlich auch Reader und auf dem iPad habe ich Reader 2, weil Reader 2 sieht ein bisschen besser aus und auf meinem iPhone 4 läuft Reader 2 wahnsinnig langsam.
Ich weiß nicht, welches. Ich habe so ein, keine Ahnung, welches Reader ich habe.
Ist das Icon gelb oder grau? Dann ist es die erste Version.
Okay. Aber ist halt gut genug.
Genau, ja, richtig. Naja, also Reader kann man empfehlen, wollte ich nur gesagt haben.
About. Version 3.2.
Ja, das heißt ja noch nichts. Reader 2 hat auch andere Versionen, glaube ich. So wie Typo 3. Kennst du das?
Ja.
Content Management System heißt seit Jahrtausenden Typo 3 und inzwischen ist, glaube ich, Version 6.
Aber das 3 hat sich, glaube ich, noch nie auf eine Versionsnummer bezogen.
Doch. Ja? Tatsächlich schon war es das anfangs.
Okay.
Aber seitdem eben nicht mehr.
Ich musste sie mal benutzen, ich fand es schrecklich. So, jetzt willst du über Zelda reden.
Nein. Ich wollte noch mal ein bisschen über Hearthstone erzählen. Das gibt es jetzt für iPad. Habe ich vielleicht schon mal
erwähnt. Glaube ich, hast du letztes Mal erzählt, dass so ein virtuelles Kartenspiel
ist. Genau, von Blizzard. Und das
hast du erzählt, als ich über Panini-Bilder geredet
habe. Ach, richtig, genau.
Ich versuche noch Leute zu Panini-Bildern tauschen. So, jetzt kannst du, Anne.
Ich lehne mich zurück. Inzwischen gibt es das halt auch in Europa für iPad und ich spiele das sehr gerne inzwischen für iPad. Auf dem iPad spiele ich das sehr gerne. Auf dem Computer so ein Kartenspiel spielen finde ich nicht so reizvoll. Das fand ich schon zu Solitärzeiten nicht. Aber auf dem iPad, finde ich, kann man so ein Spiel sehr gut spielen. Und es ist auch eine schöne Umsetzung. Die sieht quasi genauso aus wie auf dem Computer auch. Kostet nichts und man kann es einfach machen. Wenn ihr noch jemanden habt, der gegen den ihr spielen wollt. Ich habe noch nie gegen ihn anders gespielt. Ich bin immer nur am Üben bislang, weil man muss eine ganze Weile alleine spielen, quasi gegen den Computer, um seine ganzen Karten freizuschalten. Da bin ich noch bei. Aber irgendwann werde ich auch gegen andere spielen. Und wenn ihr dann mal jemanden braucht, der gegen euch spielt, könnt ihr mich gerne anschreiben oder so oder fragen oder wie auch immer. Und dann werde ich mich gerne mit euch befreunden. So.
Das ist diese komische, nervige Fee aus Ocarina of Time oder auch aus vielen anderen Zeldas, ne?
Richtig, es ist diese nervige Fee, Navi aus Ocarina of Time, die alle Nasen lang sowas sagt.
Und total nervt.
Und total nervt, weil sie immer den Spielfluss unterbricht und dir irgendwas erzählt, wie zum Beispiel, hey, du spielst schon eine ganze Weile, bist du nicht müde, willst du nicht mal Start drücken, speichert und den 3DS aus der Hand legen? Okay, ich habe mich geoutet, ich spiele Zelda Ocarina of Time auf dem 3DS. Hab das gekauft, als ich mein 3DS kaufte, vor 2 Jahren ungefähr. Und dann ein bisschen gespielt und dann lange liegen lassen. Und jetzt seit letztem Mal hatte ich, glaube ich, schon erzählt, spiele ich jetzt wieder. Und ich muss mich tatsächlich so ein bisschen durchkämpfen. Also es ist nicht ein Selbstgänger, das alles zu spielen, weil die Story doch relativ belanglos ist, finde ich. So mitten im Spiel, also das gesamte große Drumherum ist schon interessant, aber im Spiel ist es relativ egal, ob du jetzt gerade da in den auf den Friedhof gehst, wo irgendwie ein Friedhofsgrab-Dings-Mensch gestorben ist oder so und du dann in sein Grab musst oder was weiß ich was.
Das passiert aber auch, glaube ich, nur, weil du wieder alles sehen willst und nicht nur so die Hauptstory durchgehst, ne?
Nee, tatsächlich nicht, sondern auch die Hauptstory. Also es gibt zwar so eine große Geschichte, also es taucht irgendwann eine Figur namens Sheik auf und was es mit der so auf sich hat.
Spoiler, ich muss es doch spielen.
Was es mit der so auf sich hat, das verrate ich natürlich nicht, aber die taucht immer wieder auf und ist mysteriös und so und das ist natürlich interessant, aber dann kommen zwischendurch immer diese Dungeons, wo man eben viel rätseln muss, das mag ich auch, aber ich denke dann immer, was, das Spiel ist noch nicht vorbei, weil ich freue mich auch immer auf so ein Ende und jetzt habe ich aber im Wald-Dungeon schon gedacht, das Spiel sei bald vorbei. Jetzt habe ich weitere 4 oder 6 Dungeons gespielt und habe gerade den Schattentempel hinter mir. Ist natürlich alles ganz cool so und die Rätsel machen auch Spaß, und dann hinterzukommen. Aber ich finde, jetzt kann es auch langsam mal vorbei sein. Ich will den Endboss sehen und die Story abschließen und so und mich dann endlich Zelda A Link Between Worlds widmen.
Sehr gut, das habe ich ja durchgespielt. Das ist ja ein sehr gutes Spiel. Ich habe ja auch noch zwei Zelda-Spiele, Ocarina of Time einmal noch und
Majora's Mask.
Nein, die ich gerade spiele.
Ach so.
Auf dem Game, auf dem DS.
Phantom Hourglass?
Phantom Hourglass, was ich total nervig finde. Aber das ist einer, da haben wir schon mal drüber geredet.
Ja, also ich kann noch empfehlen, wer sich für Zelda so ein bisschen interessiert, ich habe das jetzt gerade neulich gemacht und hatte viel Zeit,
ist das Nintendo News Magazin Zeldas Spezial anzugucken. Da steht eine sehr nervige Frau immer und moderiert das an. Und dann erzählen aber interessante Leute.
Magazin heißt, ist eine YouTube- oder Fernsehserie oder sowas, aber nicht zum Blättern.
Und genau, richtig. Das ist eine YouTube-Reihe, die kam raus 2011, kurz bevor das Zelda-Spiel das andere Skyward Sword rauskam, da drumrum. Und da reden halt verschiedene Medien, Analysten und so. Uke Bosse zum Beispiel redet da.
Hach! Das muss ich mir angucken.
Und das ist ganz witzig. Also das kann man sich gut anhören. Und die erzählen, also die analysieren so ein bisschen die Zelda-Reihe. So die Figuren und die Setting und so und die Dungeons und die Gegner und was es so alles gibt. Und das kann man sich auf YouTube angucken. Und das gibt's auch. Interessanterweise habe ich es zuerst gefunden auf dem 3DS selber. Da gibt's ja so im Shop so ein Video-Dingens. Und da kann man die sich auch ansehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, kann man nur da. Und dann habe ich es aber doch auf YouTube noch gefunden. Ja, und wenn man sich für Zelda sowieso schon interessiert, dann ist vielleicht auch die Zelda Timeline interessant, weil diese Spiele, die erschienen ja irgendwie einfach mal so und wurden dann Zelda 3 und Zelda 4 getauft und irgendwann hat sich jemand gedacht, ach Mensch, man müsste die ja mal in irgendwie einen Kontext bringen und seit es dieses Hyrule Historia Buch gibt, was du in der Hand hast, gibt es nämlich diese Timeline auch aufgedruckt, so wie Nintendo sie sich eigentlich vorgestellt hat.
Genau, es fängt an, soll ich mal erzählen?
Mach mal.
Es fängt halt an mit der Creation. Das ist dann Skyward Sword, da wo dann Land und See kreiert wurden.
Nee, die Land und See, ja.
Creation of the Land and Sky. Schon Land and
Sky, not Sea. Vor allem wird da ja die Heldengeschichte zum ersten Mal quasi erlebt.
Genau, also da ist man ja quasi auch in der Schule. Man lernt kämpfen am Anfang. Dann geht es irgendwann weiter mit Minish Cap und das ist die Force Era. Dann kommt Four Swords und danach die Era of the Hero of Time mit Ocarina of Time.
Genau.
Jetzt wird's kompliziert.
Weil dann dreiteilt sich diese Timeline.
Genau, nämlich. Es gibt drei Möglichkeiten. Einmal, der Held ist besiegt. Dann geht es, also vielleicht sollte man dazu erwähnen, dass der Link in den Zelda-Spielen nicht eine Person ist, sondern es ist verschiedene Personen.
Genau, es ist quasi immer wieder eine andere Version von Link.
Genau. Und in der, wo der Held halt besiegt wird, da geht es halt los mit The Decline of Hyrule and the Last Hero. Das ist A Link to the Past mit der Era of Light and Dark, wo man halt auch zwischen den Welten hin und her geht. Mhm. Jetzt, also dieses Buch ist halt auch schon ein bisschen älter. Jetzt würde danach kommen Link Between Worlds. Dann kommt Oracle of Ages and Oracle of Seasons, die beide für den Game Boy Color rausgekommen sind. Und Link's Awakening auf dem Game Boy.
Genau.
Das dann die Golden Era kommt dann mit der Monarchy of Hyrule, also da gibt es kein Spiel. Dann gibt es The End of Decline, The Tragedy of Princess Zelda mit The Legend of Zelda, also Zelda 1, und The Adventure of Link, Zelda 2. Dann gibt es eine andere Twilight. The Sacred Realm Remains Protected. The Twilight Realm and the Legacy of the Hero. Das geht halt dann wieder nach Ocarina of Time weiter mit Majora's Mask, Twilight Princess und dann Four Swords Adventure. Und dann gibt es die dritte Ära, die Child Era, die Adult Era. The Hero of Winds and the New World. Gandalf is Sealed. Mit Wind Waker und Phantom Hourglass und dann Spirit Tracks. Wind Waker habe ich ja nicht gespielt, das muss ich auch nochmal spielen. Ich spiele ja zurzeit, genau, Phantom Hourglass noch. Da ist Hyrule quasi alles unter Wasser.
Genau. In Wind Waker gibt es eine, kann ich das erzählen? Ja, das kann ich erzählen, das Spiel ist alt genug. Wind Waker hat mit dieser Timeline-Geschichte angefangen. Also bis es Wind Waker gab, ist quasi, das liefen die Spiele quasi alle parallel, ohne dass sich da jemand groß Gedanken drüber gemacht hat. Und bei Wind Waker nehmen sie zum ersten Mal Bezug auf eine andere Zelda-Geschichte.
Danach, nach Wind Waker haben sie dann verschiedene Versionen der alten Spiele auch rausgebracht, wo sie dann Texte umgeschrieben haben und so, damit es alles ein bisschen besser passt. Aber Wind Waker war das erste Spiel, wo sie direkt Bezug genommen haben auf Ocarina of Time. Weil das nämlich der direkte Vorgänger quasi in dieser Zeitlinie von diesem Spiel ist. Und das gibt einen interessanten Bruch in der ganzen Spielwelt, weil nämlich Wind Waker hat ja diesen Cell-Shading-Look. Ja. Der Link sieht sehr, sehr klein und niedlich und kindlich aus und so. Und in dieser Cell-Shading-Look-Welt gibt's eine Statue von dem Link aus Ocarina of Time, der auch aussieht wie der Link aus Ocarina of Time.
Also kein Cell-Shading.
Also kein Cell-Shading hat. Und das ist ein sehr interessanter Bruch in dieser Welt, der sich halt darauf zurückzuführen lässt, dass es eben eine komplett andere Welt ist quasi. Also dass es die gleiche Welt ist, wo das einfach später spielt. Und das ist ein Punkt, der hat natürlich die Fans in großen Aufruhr versetzt. Und danach kamen dann die wildesten Theorien, wie das denn mit dieser Zeitlinie ist. Und diese offizielle Zeitlinie, die wird natürlich auch die wird auch hinterfragt, denn es gibt einmal die Link ist ein Kind geblieben und einmal gibt es die Link ist ein Erwachsener geworden Zeitlinien und dann gibt es die Zeitlinie, dass der Held gestorben ist. Und diese Zeitlinie ist im Grunde gar keine Zeitlinie, weil es kann ja keine Zeitlinie geben, wo der Link tot ist.
Ist ja ein anderer Link.
Genau, richtig. Deswegen muss das im Grunde so eine Multiversum-Geschichte sein. Da gibt es auch diverse Theorie-Videos zu. Im YouTube-Internet, die ich empfehlen kann. So ein paar von diesen Zeitlinien-Videos habe ich auch verlinkt, so eine Reihe. Und wer sich dafür interessiert, der kann da durchaus noch mehr finden.
Man kann auch einfach mal nach Zelda Timeline suchen und da irgendwie 3 Abende verbringen, sich das alles durchzulesen.
Genau, ja, das kann man auch machen. Also auf jeden Fall gibt es eine offizielle Theorie, dass diese Spiele allesamt irgendwie zusammenhängen und auch miteinander verbandelt sind. Also es ist relativ eindeutig, dass Wind Waker der Vorgänger ist von Phantom Hourglass und der Vorgänger von Spirit Tracks.
Es gibt tatsächlich noch so eine alternative Zeitlinie, Single-Link-Timeline, die wohl mal veröffentlicht wurde von Nintendo of America, in der Link tatsächlich nur ein Link ist und keine mehreren Links.
Okay.
Ja, das kann ja nicht mehr. Ocarina of Time, Majora's Mask, Link to the Past, Oracle of Ages, Oracle of Seasons, Legend of Zelda, Adventure of Link und Link's Awakening.
Ja, genau. Das kann ja nur sein vor The Wind Waker.
Ja.
Weil da ab dann funktioniert es ja eben nicht mehr, weil Wind Waker spielt ja in einer Wasserwelt. Da gibt es ein paar Inseln und der Rest ist eben Wasser. Und da spielt eben Phantom Hourglass auch.
Ja, Phantom Hourglass nimmt ja auch direkt Bezug auf
Wind Waker. Genau, richtig, richtig. Naja, ich habe da noch relativ viel vor mir, also mit Ocarina of Time bin ich schon ganz gut durch jetzt, aber da kommen ja noch diverse andere, die ich auch alle nicht gespielt habe. Ich habe tatsächlich nur 2 Zelda-Spiele durchgespielt. Die dann natürlich auch mehrmals, weil ich die sehr cool fand, nämlich Zelda 3 und 4, nämlich A Link to the Past und Link's Awakening.
Ich hab durchgespielt The Legend of Zelda. Bei The Adventure of Link bin ich mir tatsächlich nicht mehr sicher, ob ich das tatsächlich noch durchgespielt habe oder nicht.
Das ist das Jump'n'Run, oder?
Genau. Dann habe ich auch Link's Awakening und Link to the Past durchgespielt. Ich habe durchgespielt A Link Between Worlds. Und ich habe durchgespielt die beiden Wii-Spiele, also
Twilight
Princess und Skyward Sword. Und jetzt bin ich ja, wie gesagt, Ocarina of Time. Genau. Und da haben wir gerade eben das kurz mal angeschmissen, weil du kennst es, glaube ich, nur vom 3DS.
Richtig.
Und ich kenne es quasi nur vom N64.
Und ich habe auch vorher noch nie einen N64-Controller in der Hand gehabt, seit das N64 damals bei Stackmann in Buxtehude ausgestellt war als Spielkonsole.
In diesen Spielzeugläden, wo man als Kind nach der Schule hingepilgert ist, weil man sich selber keine Spielekonsole leisten konnte und die Eltern einem nicht wieder eine neue Spielekonsole schenken wollten, weil man hatte ja noch einen NES, der war ja noch gut genug.
Ich hatte gar nichts, aber okay. Doch, ich hatte einen Super Nintendo natürlich.
Da siehst du, warst du schon moderner als wir.
Ja, das stimmt.
Ja, und was sagst du zu der Grafik?
Er hat mich total umgehauen, und zwar im negativen Sinne.
Das Problem
weil es natürlich wahnsinnig verwaschen ist auf deinem riesengroßen 400-Zoll-Fernseher.
Ja, also auf so einem Full-HD-Fernseher sieht es halt auch anders aus, als es auf so einer Röhre, die halt so ein bisschen unscharf zeichnet.
Kannst du mit deinem Fernseher nicht irgend so einen Modus hinbekommen, dass du das so aussehen lässt? Also nicht von der Größe her, sondern von der Verwaschenheit her?
Ich kann Wasser auf dem, über den ganzen Bildschirm kippen.
Vielleicht. Du könntest ein Aquarium da vorstellen.
Genau.
Naja, es ist halt schon wahnsinnig verwaschen. Ich nehme mal an, dass es nicht mal die alte Fernsehauflösung hat von 556 Pixeln Höhe, sondern deutlich weniger noch. Ja.
Und es ist halt auch, wenn man halt neuere Spiele gewohnt ist, von der Steuerung inzwischen. Also das Problem ist, wenn du ein altes Spiel spielst, wie zum Beispiel das erste Zelda oder A Link to the Past, was du als 2D hast mit Draufsicht, ist halt einfach zu steuern. Du hast vier Richtungen und schlagen, bla bla bla. Ocarina of Time ist halt 3D. Die Steuerung ist aber total bescheuert.
Fand ich jetzt, also auf dem 3DS ist sie relativ ähnlich
wie natürlich, auf dem 3DS ähnlich wie auf dem
Ja. Nee, ich finde das schon okay. Das wirft aber eine interessante Frage auf. Bist du ein 3D-Zelda-Typ oder bist du ein 2D-Zelda-Typ?
Ich bin 2D-Zelda-Typ.
Das heißt, du findest Spiele gut wie A Link to the Past Link's Awakening und wie auch das neue Link Between Worlds.
Yes, ja. Die sind einfach. Deswegen, ich glaube auch deswegen habe ich Link Between Worlds innerhalb von einer Woche durchgespielt. Und Phantom Hourglass, also ich hatte quasi 3 Wochen Zeit, wo ich mir auch 3 Zelda-Spiele eingepackt habe. Das erste, Link Between Worlds, habe ich in einer Woche durchgespielt. Die anderen beiden, Phantom Hourglass und Spirit Tracks, da habe ich nur Phantom Hourglass angefangen und das macht mir halt keinen Spaß.
Das ist aber auch ein 2D-Zelda.
Das ist ein 2D-Zelda. Die Steuerung
ist natürlich,
die Steuerung ist halt scheiße. Weil
du steuerst das mit dem
Stift. Weil du es mit diesem bescheidenen Stift steuerst. Mhm. Ja. Also. Ich finde so ein 2D-Zelda von oben mit normaler Steuerkreuzsteuerung finde ich halt mit am besten.
Ja, das geht mir genauso.
Genau so ist es bei Mario. Also ich bin auch ein 2D-Mario-Typ. Ich habe zwar auch Mario Galaxy 1 und 2 durchgespielt, aber zum Beispiel Mario 64 habe ich auch nicht durchgespielt. Das habe ich angefangen, aber
ich auch nicht.
Macht halt mir keinen Spaß.
Auch Mario 64 habe ich nur auf dem DS gespielt.
Dagegen New Super Mario Bros. Wii habe ich so in einem Weg gespielt. Genauso wie ich damals Mario Bros. Und 3 und World durchgespielt habe. Und jetzt habe ich New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS oder so. Also irgend so ein auf dem 3DS. Das spiele ich halt auch deutlich lieber als irgendein 3D Mario.
Ich finde auch, die Art ist einfach eine komplett andere. Gerade bei den alten Zelda-Spielen, das waren halt alles so Blöcke. Ne? Link war ein Block und ein Busch war ein Block und ein Haus war aus 6 Blöcken zusammengebaut und so. Und das fand ich halt alles relativ und halt eindeutig und übersichtlich. Da hat es mir auch Spaß gemacht, die komplette Welt quasi nach Dingen zu durchforschen. Weil du genau wusstest, hier an dieser Stelle, das ist halt ein Block. Ne? Wenn ich da eine Bombe hinwerfe, dann kann es sein, dass dieser Block verschwindet und dahinter ist ein Durchgang.
Ja.
Und bei Ocarina of Time, ja, ne, da hast du halt unfassbar viel Landschaft. Ne? Und da irgendwo zu buddeln, um nach einem Rubin zu forschen oder so. Ich meine, du kannst bei Ocarina of Time nicht buddeln, aber
Krasketen mit dem Masterschwert.
Ich weiß nicht, also.
Oder auch, du kannst halt Gegnern leichter ausweichen, weil du genau weißt, die schießen nach links, nach rechts, nach oben oder nach unten. Und wenn du einen Schritt nach oben gehst, dann kann er dich nicht mehr abschießen, weil er halt nicht schräg schießen kann.
Ja.
Höchstens so genau 45 Grad. Aber beim 3D-Zelda ist es ein bisschen komplizierter.
Naja, und du hast halt immer das Problem mit der Kamera. Ich hatte, glaube ich, letzte Folge schon von erzählt, dass es bei Ocarina of Time irgend so einen Drachenkampf gibt und du stehst auf einer Plattform, willst nicht runterfallen und die Kamera zeigt dir entweder den Drachen oben oder die Plattform unten. Und das ist einfach doof. Aber andererseits finde ich auch so Spiele wie The Wind Waker fesseln schon immens. Also ich habe das sehr gerne gespielt, weil das eben auch diese Möglichkeit hat, viel Weite zu erleben. Und gerade bei Wind Waker, wo du mit dem Segelboot auf dem großen, weiten Meer unterwegs bist, das versprüht einen sehr eigenen Charme. Also ich habe auch nichts gegen 3D-Zeldas, muss ich sagen. Aber ich tue mich da deutlich schwerer mit als mit den 2D-Versionen. Die spiele ich sehr viel lieber. Deswegen freue ich mich auch wie ein Schneekönig auf Link Between Worlds.
Das ist sehr gut. Gut, Arne, dann will ich dich nicht weiter davon abhalten, das zu spielen. und würde sagen, Feedback könnt ihr uns gerne schicken. Vielleicht gerade für die 100. Folge würden wir gerne was einspielen, wenn wir es haben.
Genau, und zwar nicht nur so ein... Hey, listen! Sondern vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir haben ja jetzt die 99. hinter uns. Das heißt, die nächste wird schon die 100. sein.
Genau.
Wenn ihr uns was schicken wollt, tut euch keinen Zwang an.
Wir müssen mal gucken, was wir da Besonderes machen.
Wir denken uns was aus. Wir kündigen nichts an.
Genau. Und ansonsten könnt ihr uns bei Facebook liken und Kommentare hinterlassen. Unter facebook.com/dirtymansheft.
Genau.
Bei Twitter sind wir zu erreichen unter
dml-podcast.
Und was haben wir noch so?
Wir Google nehmen Plus natürlich auch immer sehr gerne 4- und 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes entgegen. Also wenn ihr da was habt. Das Blöde ist nur, das kriege ich überhaupt nicht mit.
Ja.
Also iTunes gibt mir kein Feedback darüber, ob ich eine neue Bewertung habe oder nicht. Das ist ein bisschen bedauerlich, weil ich habe Bewertungen gefunden, die sind Jahre alt schon gewesen, weil ich einfach nie geguckt habe.
Genau, so Kommentare bei Facebook oder bei uns halt auf der Webseite kriegen wir halt sofort mehr. Also ich habe hab bei mir im RSS-Reader habe ich den Kommentarfeed drin. Also wer da reinpumpt, das sehe ich halt.
Genau. Und wer Kritik hat, den nehmen wir natürlich auch gerne am liebsten über Twitter entgegen, weil da können wir dann auch direkt antworten und so. Nicht über iTunes, da können wir überhaupt nicht antworten, kriegen das nicht mal mit, wie gesagt.
Genau.
Ja, und wie gesagt, schickt uns Audio-Sachen, dann spielen wir die nächste Folge.
Genau.
Also nicht sowas wie, ihr seid total doof, sondern mehr sowas wie, hey, ich höre euch jetzt schon, ich hab euch am Anfang mal gehört. Aber ich find's gut, dass ihr es immer noch macht, so.
Genau. Wir werden gerade gefragt, ob die nächste Folge der Termin schon feststeht im Chat. Also normalerweise nehmen wir ja sonntags auf. Heute ist nur quasi eine kleine Ausnahme.
Genau, weil Holger nicht warten konnte, bis ich ihm sein Geburtstagsgeschenk gebe.
Richtig. In 2 Wochen ist in Hamburg Hafengeburtstag.
Da kann ich auch nicht.
Da es wird schwächt. Also wahrscheinlich wird es der 18. Mai. Vermutlich. Mit Vorbehalt.
Ja, das kann gut sein.
Da hast du auch kein Bowling, glaube ich.
Nee, da habe ich auch kein Bowling. Wir sollten überhaupt den Rhythmus wieder wechseln, weil ich...
Genau.
Ja. 18. Mai passt.
Also so steht das jedenfalls bei uns jetzt zurzeit im Kalender. Der Kalender ist auch auf dirtyminuslev.de einzusehen, glaube ich. Hoffe ich. War mal.
Ja, sollte sein.
Ich prüfe. Und wenn sich da halt was ändert, dann ändert sich da was. So wie heute, wie wir das heute spontan von Sonntag auf Freitag verlegt haben, passiert das mal.
Boah, der ist total furchtbar, dieser Kalender.
Ja.
Ist halt so ein iframe eingebettetes Ding. Aber er zeigt die aktuellen Termine
an. Okay. Also es kann sein, dass wir es verändern, aber zurzeit ist geplant 18. Mai.
Genau, und das wird sein wahrscheinlich so abends um 18, 19 Uhr irgendwann.
Vermutlich.
Richtig. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen?
Genau.
Und ihr könnt euch dann natürlich auch selber hören, wenn ihr uns Audio-Kommentare schickt.
Richtig. An audio@dirtymansheft.de?
Genau.
Okay.
Ja, oder uns anders, also ihr dürft uns auch anschreiben und sagen, hier, ich habe diese Audiodatei, dann finden wir auch einen Weg, wie wir die bekommen.
Genau. Gut, dann ein wunderschönes Wochenende. Einen schönen 1. Mai.
Genau, ein schönes...
langes Wochenende.
Genau. Viel Spaß bei allem, was ihr tut. Bis zum 18.
Oder irgendwann anders.
Aber vorsichtig sein.
Tschüss.
Tschüss.